Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Jennifer Siegler. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Sie sind die Moderatorin der Kindernachrichtensendung Logo im ZDF, außerdem auch der Hessenschau. Welche Nachrichten haben Sie denn heute Morgen schon geguckt, gelesen oder verfolgt?
Also ich habe heute Morgen das Morgenmagazin geguckt, weil das gucke ich so ganz gerne morgens. Wird man rundum informiert und ist auch immer noch ganz nett anzusehen. War ja heute viel über Trump und seinen Besuch im Vereinigten Königreich, ja. Das habe ich heute Morgen schon konsumiert.
Und viele Schlagzeilen natürlich auch rund um den Rücktritt von Andrea Nahles, rund um alle Ämter. Gucken wir mal kurz auf die Schlagzeilen. Also die SZ Online schreibt, die Demontage der Andrea Nahles, die Stuttgarter Zeitung Online, politisches Beben, das Ende der Großen Koalition, der Titel dort. Wie gehen Sie so eine Nachricht denn kindgerecht bei den Kindernachrichten-Logo an?
Also wir würden schon mal das Wort Demontage nicht benutzen, weil wahrscheinlich nicht jeder sofort weiß, was es ist und Kinder schon gar nicht. Und wir würden natürlich ganz von vorne anfangen. Also das ist im Grunde so ein bisschen das, was wir versuchen, dass wir sagen, man kann nichts voraussetzen, wenn man Kindernachrichten macht. Und deswegen haben wir quasi immer so ein kleines, was bisher geschah. Also wir machen ja so Erklärstücke zum Beispiel mit Grafiken. Und dann würden wir wahrscheinlich erstmal erklären, was macht überhaupt eine SPD-Vorsitzende. Und dann würden wir erklären, was jetzt eben die Probleme in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren waren. Und dann würden wir sagen, und jetzt hat sie eben gesagt, sie will das nicht mehr machen und jetzt gibt es die Suche nach jemand Neuem, beziehungsweise jetzt gibt es jemand, der das, also drei Leute, die das übergangsweise machen.
Und gerade die Politik sucht ja jetzt den Weg zur jungen Generation. Sie machen das sehr erfolgreich. Wie schaffen Sie es, die junge Generation zu erreichen?
Wir nehmen sie ernst. Ich glaube, das ist schon mal ein Hauptgrund, dass die Kinder uns gerne gucken, weil wir eben nicht sagen bei Logo, oh, das ist nichts für Kinder oder dafür seid ihr noch zu klein, sondern wir versuchen es einfach kindgerecht aufzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache, dass wir eben sagen, das geht Kinder auch an. Also wir berichten auch über Terroranschläge, wir berichten auch über den Krieg in Syrien. Und das finden wir eben wichtig zu sagen, Kinder haben auch ein Recht darauf zu erfahren, was auf der Welt passiert. Und wir ordnen es eben ein und nehmen dadurch auch Ängste. Weil was man auch von Kinderpsychologen weiß, die wir auch regelmäßig konsultieren bei Logo, dass eben Kinder eher Angst haben, wenn sie Dinge nicht verstehen. Und wenn man das quasi ihnen erklärt, dass man dadurch auch Ängste nehmen kann.
Ja, wenn etwas bewusst verschwiegen wird, dass so etwas was dann auch unterbewusst gespürt wird.
Ja.
Wie ist denn Ihre Zielgruppe? Von welchem Alter geht es los?
Also wir sagen bei Logo, dass wir für 8- bis 12-Jährige senden, was natürlich auch ein riesiger Unterschied ist, wenn man mal überlegt, dass ein 8-Jähriger, wie der sich von einem 12-Jährigen unterscheidet. Also es ist schon eine große Herausforderung, für diese Altersspanne zu senden. Uns gucken teilweise auch jüngere Kinder. Da finde ich aber, müssen die Eltern dabei sitzen, um dann gegebenenfalls noch Fragen zu beantworten, die übrig bleiben.
Haben Sie früher Logo selber geguckt?
Ich muss zugeben, nein, weil ich komme aus so einer Familie, wo es nicht so fernsehmäßig war. Also wir hatten immer nur 3 Programme und wenn ich gefragt habe, hey, es gibt doch mehr Programme, dann haben meine Eltern gesagt, ja, aber bei uns nicht. Also bei uns wurde nicht so viel Fernsehen geguckt.
Aber in den 3 Programmen gab es Logo ja schon.
Ja, das stimmt, aber ich habe es trotzdem irgendwie nicht geguckt. Das war irgendwie bei uns nicht so Thema. Leider, weil ich glaube, es wäre schon super gewesen. Bei mir fing das mit dem Interesse für Nachrichten dann auch tatsächlich erst später an, so in der Jugend.
Na, es gibt ja keine Verpflichtung zum Fernsehen und man sieht ja gerade auch, dass die jüngere Generation das Fernsehen gar nicht mehr so nutzt.
Ja.
Also es gibt gerade eine aktuelle Umfrage, 86% der Jugendlichen, die nutzen vor allen Dingen auch YouTube als Leitmedium. Gibt es Logo inzwischen bei YouTube?
Ja, aber noch nicht so ausführlich, wie wir das gerne hätten. Also wir haben auch einen Account, ZDF TV hat dort einen Account, wo wir auch Erklärstücke reinstellen. Wir haben mittlerweile auch Social Media, also wir sind bei Instagram als ZDF-Logo vertreten. Das ist auch total super, weil da auch Kinder eben auch dann die Fragen loswerden können, die sie haben. Also früher hatten wir ja ein Telefon, wo die anrufen konnten. Das funktioniert natürlich nicht mehr. Sondern es ist so, dass sie sich jetzt eben auch darüber an uns wenden können, Fragen stellen können und dort eben auch Antworten bekommen und auch eine Information auf der Plattform, auf der sie sowieso schon sind. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man mittlerweile die Kinder auch dort erreicht, wo sie sind, weil dass man sie ins Fernsehen quasi noch bekommt, ist schon wirklich schwierig.
Die Politik hat festgestellt, dass sie es versäumt hat, eine junge Generation zu erreichen. Und gerade nach dem Rezo-Video löst das jetzt eine große Diskussion aus. War diese Diskussion überfällig?
Absolut. Ich glaube auch, dass sich viele Jugendliche von der Politik nicht mehr ernst genommen gefühlt haben. Sie sind natürlich auch noch keine Wähler, wenn sie unter 18 sind. Und ich glaube, dass das wirklich versäumt wurde, über Jahre hinweg auch die Themen dieser Jugendlichen ernst zu nehmen und überhaupt sie zu informieren und vielleicht sie dort abzuholen, wo sie sind. Also auch vielleicht bei YouTube oder eben bei Instagram. Und das, glaube ich, ist versäumt worden, ja.
Was ist denn die richtige Lösung? Es wurde ja diskutiert, auch auf das Rezo-Video mit einer Antwort bei YouTube zu kommen. Die kam dann doch nicht. Dann gab es eine Einladung. Was ist der richtige Weg?
Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, die Politiker dürfen sich nicht anbiedern. Also ich denke, man kann jetzt nicht irgendwie verlangen, dass irgendein Bundestagsabgeordneter so ein cooles Video macht, jetzt wie Rezo. Das wäre, glaube ich, einfach peinlich. Deswegen war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, dieses Video, was es da ja irgendwie wohl schon mal in der Mache gab, nicht zu veröffentlichen. Ich glaube, es geht eher darum, Politiker dürfen, glaube ich, auch in den Augen von Kindern und Jugendlichen, sage ich mal, konservativ sein oder auch ein bisschen spießig, sage ich jetzt mal negativ formuliert, weil ich glaube, das ist für die auch okay, dass Politiker ernstzunehmende ältere Menschen sind und die müssen jetzt nicht besonders cool daherkommen. Ich glaube nur, es geht darum, dass eben die Themen ernst genommen werden. Und das war zum Beispiel bei der Artikel 13-Diskussion, hatte ich das Gefühl, dass viele junge Leute, die haben da auf einmal gemerkt, oh, da gibt es eine politische Entscheidung auf EU-Ebene, die könnte mich betreffen, in der ich YouTube-Videos gucke, und die hatten ja dann Angst vor Zensur, und da habe ich, glaube ich, dass viele Politiker das nicht ernst genommen haben und dann auch nicht gemerkt haben, was für eine Macht diese YouTuber haben, und das haben sie jetzt gezeigt.
Auch da gab es schon eine große Diskussion innerhalb des Internets. Wie können denn die Politiker jetzt vorgehen? Was wäre der beste Weg? Was glauben Sie?
Ich glaube, man müsste einfach darauf reagieren. Also man müsste eben zum Beispiel sagen, wir hören euch. Wir werden dieses Thema genauer in den Blick behalten. Genau wie auch zum Beispiel den Klimawandel. Und das merken die jungen Leute. Die merken, dass das nicht wirklich ernst genommen wird, wenn dann zum Beispiel ein Herr Lindner sagt, lass da mal die Profis ran. Ich glaube, das ist halt wie ein Schlag ins Gesicht für junge Menschen, die sich eben politisieren. Denen wurde jahrelang nachgesagt, dass sie Politik verdrossen sind, dass sie sich eh für nichts interessieren und nur in ihr Handy starren. Und jetzt auf einmal interessieren sie sich für etwas, gehen auf die Straße, und dann wird das nicht ernst genommen. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem.
Rezo ist ja eingeladen worden und hat dann erwidert, na, auf eine öffentliche Diskussion wollte er sich nicht einlassen, denn er hätte ein Problem mit Stottern. Und er würde es aber gut finden, wenn allgemein über das Thema diskutiert wird. Also braucht es mehr Diskussionen, aber ich glaube, in Sachen Diskussion ist Deutschland schon sehr weit vorne. Ich glaube, das Machen ist eher das Problem, oder?
Wahrscheinlich ja. Und ich glaube, es muss auch noch mehr Aufklärung zum Beispiel auch darüber geben für junge Leute, was Rezo eigentlich ist, was er darstellt. Also was ist eigentlich der Unterschied zum Beispiel zwischen YouTubern, Instagrammern und Journalisten? Weil das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass eben Jugendliche auch wissen, dieser Mensch, der vertritt dort nur seine eigene Meinung. Ja, er hat jetzt was recherchiert, und das stimmt auch, ja, wie wir gehört haben, auch fast alles, was er gesagt hat. Aber trotzdem ist es einfach Meinungsmache. Und da gibt es einen Unterschied zu dem, was zum Beispiel hier der SWR macht in seinen Nachrichten, dass eben mehrere Meinungen abgebildet werden. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man Jugendliche bildet in dieser Hinsicht, dass sie eben wissen, ja, ich kann mich so informieren, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass ich umfassend informiert bin.
Das ist ja auch immer die Frage, wo kommen Nachrichten her im Zeitalter der Fake News? Wie sorgen Sie dafür, dass Sie sicherstellen, das sind gute Quellen und hier landen eben keine Fake News bei Logo?
Also wir sind natürlich alles ausgebildete Journalisten. Wir haben ein großes Korrespondentennetz. Wir sind ja vom ZDF produziert und wir befolgen natürlich alle journalistischen Regeln. Also die Zwei-Quellen-Regel, wir überprüfen alles Bildmaterial, und dadurch sind wir da bisher noch nie Fake News aufgesessen.
Und wir widmen uns einem anderen Thema, denn Deutschland ist Europameister im Anhäufen von Verpackungsmüll. 220 Kilo davon fallen in Deutschland jedes Jahr pro Kopf an. Sie haben ein umweltfreundliches Jahr gemacht. Was war der Auslöser für dieses Projekt?
Es war so, dass ich als Reporterin für Logo war ich auf dem Weltklimagipfel in Paris, als dieses tolle Pariser Klimaschutzabkommen getroffen wurde. Die Politiker lagen sich alle in den Armen, haben sich beglückwünscht, und ich habe denen das schon auch damals abgenommen, dass sie was tun wollen fürs Klima. Aber ich habe dann eben sehr schnell festgestellt, dass das ein langwieriger Prozess ist. Es ist ja bis heute nicht klar, wie sie das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, erreichen wollen. Und dann habe ich eben gemerkt, dass man sich auf die Politiker und auf eine schnelle Entscheidung dort eben nicht verlassen kann, und habe gedacht, was kann ich selber tun, und habe eben überlegt, was ich selber machen kann. Habe ein Jahr lang versucht, möglichst umweltfreundlich zu leben, habe darüber dann ein Buch geschrieben und versuche es aber natürlich jetzt auch weiterhin zu machen. Also es war jetzt nicht nach einem Jahr, habe ich dann gesagt,
jetzt wieder.
Genau, das ist das große wieder Projekt. Fliegen. Wie läuft es denn auch weiterhin? Wie viel ist davon übrig geblieben von dem guten Vorsatz?
Schon sehr viel, weil es auch sehr viel gab, was wirklich einfach in den Alltag zu integrieren war. Was ich jetzt schon nochmal wieder machen werde, also ich bin jetzt mehr als ein Jahr lang nicht geflogen, privat, und das will ich schon doch mal gerne irgendwann wieder tun, weil ich dann doch nochmal was von der Welt sehen will. Aber ich würde das jetzt immer viel genauer bedenken, zum Beispiel, wo ich hinfliege, ob ich fliegen muss, würde nicht mehr innerdeutsch fliegen. Und das sind schon Sachen, über die hatte ich mir vorher überhaupt gar keine Gedanken gemacht.
Und Sie haben sich dann jeden Monat eine neue Herausforderung vorgenommen. Die erste Herausforderung war, auf Wegwerfplastik zu verzichten. Mhm. Wie groß war diese Herausforderung?
Schon sehr schwer. Wenn man das von einem auf den anderen Tag machen will, funktioniert das im Grunde nicht. Weil man geht in den Supermarkt und bemerkt, okay, wenn ich das jetzt versuche, dann kann ich nur Tomaten essen und vielleicht noch eine unverpackte Gurke, und dann irgendwann hört es auch schon auf.
Ja. Und die Gurken sind erst seit April unverpackt.
Genau. Also das war schon sehr, sehr schwierig, aber es hat funktioniert. Also ich habe einfach sehr, sehr viel umgestellt, habe mir zum Beispiel Produkte gekauft, die dann mir helfen, das Plastik zu ersetzen. Zum Beispiel Bienenwachstücher, die kann man benutzen anstatt Alufolie und Frischhaltefolie. Darin wickele ich jetzt alles ein oder bedecke damit Töpfe oder Schalen. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Bambuszahnbürste. Ich benutze feste Seife in der Dusche, anstatt, die kann man unverpackt kaufen, anstatt Duschgel. Da spart man dann, ja, ich würde sagen, je nachdem, was man für einen Verbrauch hat, kann man schon so 12 Plastikverpackungen da pro Jahr einsparen. Es gibt festes Shampoo, es gibt alle möglichen Alternativen. Man muss nur drauf kommen.
Aber alleine, ich war gestern im Supermarkt und alleine das Obst ist so viel in Plastik verpackt. Also da haben Sie gar keine Chance mehr, Obst zu essen.
Ja, ich habe jetzt, da ich auch meine Ernährung umgestellt habe, eine andere Herausforderung war ja auch, sich umweltfreundlich zu ernähren, und deswegen versuche ich mich saisonal und regional zu ernähren, so ein bisschen zurück zu Omas Zeiten, was so im Garten wächst und um die Ecke beim Bauern, und da habe ich eben eine Biokiste, die ich jeden Freitag bekomme von einem Frankfurter Bauern quasi, und da esse ich dann eben das, was da ist, und das ist unverpackt, und ich habe jetzt eben zum Beispiel schon auch ziemlich lange keine tropischen Früchte mehr gegessen, sondern jetzt gerade freue ich mich über die Erdbeeren. Bald freue ich mich auf die Kirschen. Das ist eigentlich ganz nett, dass man auch nicht immer alles zur Verfügung hat.
Aber auch die Heidelbeeren und die Himbeeren beispielsweise sind in Plastik verpackt. Also auch da hat man im Grunde im Supermarkt keine Chance. Man muss dann wirklich auf eine Biokiste ausweichen. Und die sind meistens in einer ländlichen Region dann nur zu bekommen.
Ja, also in der ländlichen Region kann man auch zum Beispiel natürlich zum Bauern ums Eck gehen, zum Landwirt, auf einen Hof fahren. Das funktioniert auch. Also in Städten gibt es das mittlerweile schon auch viel. Also zum Beispiel die Biokiste, die ich habe, das wird alles in Frankfurt-Oberrat angebaut. Also das gibt es mittlerweile häufiger. Oder man muss eben auf den Markt gehen und dort einkaufen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und ich fände halt auch, es ist einfach so super, wenn die Verbraucher, die haben auch eine Macht. Ja, ich glaube, man denkt immer so, man ist auch ein bisschen Opfer dieser verpackten, dieses Dreierpacks Paprika. Keiner will die grüne, aber jeder muss sie kaufen, weil sie mit drin ist. Und ich denke halt, wenn alle Verbraucher einfach sagen würden, ich kaufe das jetzt nicht mehr, wie schnell würde denn bitte der ganze Supermarkt auf einmal unverpackt sein?
Ich möchte gerade kurz eingehen auf eine E-Mail, die gerade reinkommt aus Winnenden, aus Schelmenholz von Harry Frei. Neue Erkenntnisse, Fragezeichen. Jetzt bin ich doch leicht erschüttert. Das, was hier dargestellt wird, gibt es seit Jahrzehnten. Man kann überall regional einkaufen und einen Markt gibt es in fast jeder Gemeinde. Befremdete Grüße, Harry Frei. Vielleicht gibt es ja auch noch alternative Vorschläge. Ich bin mir sicher, Sie haben welche.
Das stimmt, das gibt es überall und das ist ja auch gerade schön so. Nur es nutzen natürlich auch nicht alle Leute, ne? Und deswegen ist vielleicht ganz gut, da nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass es das gibt, damit noch mehr Leute eben das nutzen und vielleicht dann eben ja bei einem Landwirt nebenan einkaufen gehen.
Was können wir denn unter Innovation packen, was Sie gemacht haben innerhalb dieses umweltfreundlichen Jahres?
Oh, was eine Innovation. Im Grunde ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich wirklich so ein bisschen rückentwickle zum Leben meiner Oma. Also es ist tatsächlich so. Ich versuche Sachen einfach länger zu benutzen, ja. Also weil ich überlege, wie viele Leute sich ihr Handy super schnell austauschen, ja. Oder dass man sich einfach ständig ein neues Tablet kauft oder ich brauche mal einen neuen Computer oder so. Das ist ja heutzutage alles völlig normal. Und da habe ich auch gemerkt, okay, nee, tausch mal was, leih dir was, kauf nicht alles sofort neu. Im Grunde muss ich insofern diesem Mann recht geben. Es ist ein bisschen die Rückkehr zu dem, was früher mal war. Ja.
Aber ist das so, jeder Trend hat ja auch eine Gegenbewegung? Sind Sie Anteil dieser Gegenbewegung, weil Sie sagen, mir geht das auch alles zu schnell und ich möchte einfach mehr für Nachhaltigkeit sorgen?
Ja, ich denke, dass wir irgendwie langsam merken, was wir uns damit eingebrockt haben. Wir denken halt, wir sind super schlau. Oh, es gibt jetzt einen Supermarkt, wo ich alles kaufen kann. Aber im Endeffekt ist es eigentlich ein Rückschritt, weil wir natürlich jetzt aus, wir haben jetzt Avocado aus Mexiko und wir haben jetzt das ganze Jahr über israelische Erdbeeren und das ist natürlich irgendwo, denken wir, ein Fortschritt für unseren Planeten. Es ist aber eben ein Rückschritt. Ja, das ist eben so ein bisschen die Sache, wo man jetzt überlegen muss, klar, irgendwie will man das alles. Man will natürlich irgendwie wahrscheinlich im Dezember Erdbeeren essen, aber muss ich das wirklich? Und wenn Leute eben sagen, sie machen das nicht mehr, dann hat das Auswirkungen und die sind womöglich dann eben positiv für den Planeten.
Aber auf alles werden Sie sicherlich auch nicht verzichten. Sie haben sich innerhalb dieses Jahres vermutlich nicht selbst kasteit, oder doch?
Nee, darum ging es mir auch nicht. Ich habe auch immer gesagt, dass ich versuche natürlich trotzdem noch weiterhin ein schönes Leben zu haben und jetzt nicht natürlich mich hinsetze. Und dann müsste ich ja im Grunde auch das Leben einstellen. Wenn ich wirklich so umweltfreundlich leben wollen würde, dann müsste ich nur noch zu Hause sitzen und dürfte das Haus gar nicht mehr verlassen. Aber das wollte ich natürlich nicht. Und ich will auch im Grunde gar nicht sagen, dass jeder alles ändern soll, sondern ich will so ein bisschen einfach gucken, was kann ich machen, was mir nicht wehtut. Und das, denke ich, ist auch so ein bisschen das, was ich toll fände, wenn andere Leute das auch machen, es muss ja nicht jeder sagen, ich esse zum Beispiel kein Fleisch mehr, weil ich liebe Fleisch. Aber vielleicht kann derjenige dann sagen, ach, ich könnte überlegen, mein Auto mehr stehen zu lassen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was an der Diskussion auch im Moment so ein bisschen vielen Leuten Angst macht, ist, dass ihnen was weggenommen wird durch jetzt diese Klimaschutzdebatte und CO2-Steuer und so. Und da hoffe ich einfach, dass die Menschen merken, es gibt auch Sachen, die jeder machen kann, die ihm nicht wehtun. Und das war so ein bisschen auch meine Devise.
Aber CO2-Steuer bedeutet ja schon, dass mir dann auch Geld weggenommen wird. Also wenn dann etwas draufgelegt, ich muss den Frosch aus dem Hals mal eben beseitigen, Sekunde.
Ja, das stimmt. Also klar, das kann so kommen. Es kann aber natürlich auch so sein, dass es dann eben Alternativen gibt, die dann günstiger sind. Also ich fände es einfach zum Beispiel gut, wenn die Bahn günstiger ist als ein Flugticket. Und wenn dort die Politik eben zu beitragen kann, dass ich zum Beispiel innerdeutsch nicht überlege, von München nach Frankfurt zu fliegen, weil das mich nur 60 Euro kostet und das Zugticket kostet mich 100 Euro. Sondern wenn das sich umkehren würde, dann könnte ich ja trotzdem für diese Fahrt dann nur 60 Euro ausgeben. Das fände ich halt gut, wenn sowas passieren würde.
Ja, und Friday for Future Demos werden auf der einen Seite sehr gelobt, auf der anderen Seite auch sehr kritisiert, da es ja ums Machen gehen soll und nicht nur ums Demonstrieren. Wie nehmen Sie diese Bewegung wahr?
Ich finde die Bewegung total wichtig. Ich finde es toll, dass Kinder und Jugendliche sich politisieren. Es wird ihnen ja immer nachgesagt, dass sie politikverdrossen sind und sich für nichts interessieren. Und da sieht man jetzt eben, dass es anders ist. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es da ums Schwänzen geht, was ihnen ja häufig auch vorgeworfen wird, sondern wenn man sich mit denen unterhält, mal guckt, was sie für Plakate haben, auch wie lange sie das jetzt schon durchhalten, habe ich das Gefühl, dass da sehr viel Inhalt auch dahinter steckt.
Aber wäre es nicht eine Alternative, dass dann an einem Tag zu machen oder am Nachmittag zu machen, wenn es eben nicht auch noch ums Schwänzen geht?
Ich glaube ja, es wäre schlau, wenn man das zum Beispiel vielleicht jedes zweite Mal in der Freizeit auch machen würde. Zum Beispiel eben um zu sagen, hey, wir machen das eben auch, weil wir zeigen wollen, es geht uns eben nicht ums Schwänzen. Aber es wäre natürlich auch so ein bisschen absurd, einem Arbeitnehmer zu sagen, dass er in seiner Freizeit streiken soll. Also im Grunde ist natürlich ja auch ein Streik, man will ja auch Aufmerksamkeit damit bekommen. Und man sieht ja schon, dass die Aufmerksamkeit zwar schon da ist, dass aber jetzt hat sich ja noch gar nichts bewegt. Also wenn man sich mal überlegt, dass Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Schüler auf die Straße gehen und es ist noch überhaupt nichts passiert in der Politik, dann merkt man also schon, dass da noch auf jeden Fall Druck aufgebaut werden muss. Und der Druck kann natürlich auch sein, wenn eure Kinder alle freitags nicht mehr in die Schule gehen, vielleicht solltet ihr mal was machen.
Es gibt auch Anmerkungen der SW1-Hörer dazu, zum Beispiel von Norbert aus Mannheim. Politikinteresse der Jugend, es reicht nicht, politisch interessiert zu sein. Man muss auch schon zu den Themen Kenntnis und Wissen vorweisen können. Insofern ist Herr Lindners Aussage, es den Fachleuten zu überlassen, plausibel. Das Wissensdefizit in der CO2-Problematik bei der Kohle-Greta und ihren Adepten in den 11 Jahren geht die Welt unter, ist erschreckend, wenn Vulkane lachen könnten. Was ist Ihre Anmerkung dazu?
Ja, natürlich kann man sagen, dass es den Fachleuten zu überlassen ist natürlich richtig. Ja, Politiker sind ja eben dazu da, etwas zu tun. Aber wie wir ja bemerken, haben sie zu wenig getan. Sonst hätten wir ja das Problem in der Form nicht. Und deswegen finde ich die Aussage eigentlich schon auch ein bisschen problematisch, zu den Kindern zu sagen, wir gucken euch von oben herab an. Das führt dann nämlich auch wieder zu Politikverdrossenheit und dass diese Kinder und Jugendlichen dann sich von jemandem wie Rezo beeinflussen lassen. Ich glaube, das ist sehr gefährlich, die Kinder nicht ernst zu nehmen. Und ich finde es auch problematisch zu sagen, es sind Fachleute. Ja, es sind Fachleute irgendwo. Aber man sieht eben auch, wir haben noch den Kohlestrom. Man hätte ja zum Beispiel auch einfach viel, viel früher auf erneuerbare Energien umsteigen können. Hätte das mehr fördern können. Also ich kann nur sagen, ich versuche gerade eine Solaranlage auf mein Dach installieren zu lassen. Und das lohnt sich für mich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich kann das jetzt nur machen, einfach weil ich sage, ja, mir ist es das wert. Aber es gibt überhaupt keine Förderung mehr dafür. Und
ja,
da frage ich mich dann auch, warum.
Es gibt viele Auflagen inzwischen. Ne?
Genau, und da fragt man sich dann auch, ja, wenn es also darum geht, dass wir aus der Kohle aussteigen wollen, warum wird dann Solar nicht so sehr gefördert, wie das noch vor ein paar Jahren so war?
Es gibt weitere Anmerkungen der SW1-Hörer aus Wiesloch, nämlich die von Lisa Vermeer. Unsere Tochter Amelie hat mit ihrer Freundin Julia ein erfolgreiches Startup gegründet mit dem Namen Spoontainable. Hier geht es um essbare Eislöffel statt Plastik, macht das Leben auch leichter und ist für die Zukunft unserer Kinder sehr wichtig. Also es sollte vielleicht mehr um das Machen gehen, als um das drüber reden, oder wie sehen Sie das?
Ja, absolut. Und das ist natürlich auch toll, wenn es einfach auch technologische Lösungen gibt, um eben dem Klimawandel oder der Vermüllung entgegenzuwirken. Das wäre ja dann auch eine Möglichkeit, das quasi von der Politik auch zu fördern, dass eben mehr erfunden wird, was eben dann uns auch helfen könnte.
Ja, und diskutiert wird aber eine CO2-Steuer. Die Große Koalition hatte angekündigt, es solle keine Steuererhöhung geben. Wären Sie bereit, so eine Steuer zu zahlen?
Ich denke, ja, ich wäre bereit, die zu zahlen, wenn es aber an anderer Stelle eine Erleichterung gibt, weil ich fände es jetzt auch problematisch, dass, ich sag mal, Versagen der Politik der letzten Jahre jetzt auf den Menschen auf deren Rücken auszutragen. Das fände ich schon auch nicht in Ordnung. Ich finde, dann muss es eben Erleichterungen an anderer Stelle geben.
Andere Idee wäre eine Steuer auf Flugbenzin. Könnte wohl den Kohlendioxidausstoß aus der Luftfahrt laut einer Studie um 11% drücken. Wäre das eine Alternative? Würde allerdings bedeuten, die Flugtickets würden teurer, aber es würde weniger geflogen.
Ja, ich finde es auf jeden Fall problematisch und verstehe auch nicht, warum Kerosin nicht besteuert ist, wo alle anderen Kraftstoffe besteuert sind. Deswegen, das finde ich auf jeden Fall eine Alternative, die möglich sein müsste. Ich finde auch, dass es okay ist, wenn weniger geflogen wird. Weil ich sehe das so ein bisschen so, es ist ja auch alles relativ günstig geworden mittlerweile. Man kann sehr, sehr günstig fliegen. Fleisch ist sehr, sehr günstig. Und ich fände es auch nicht schlimm, wenn solche Sachen teurer werden würden, weil ich finde, es ist nichts, was jemand zum Überleben braucht. Und ich finde, es ist auch in Ordnung, wenn ein Tier gut gehalten wurde und es dann eben teurer ist, es zu essen. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn Flüge teurer werden, weil es ist einfach unfassbar, dass wir mittlerweile für 50 € irgendwo hinfliegen können. Da merkt man doch auch, dass das gar nicht funktionieren kann.
Wird Ihnen häufiger die Frage gestellt, ob es eine Luxusdiskussion ist, die Sie führen, weil eine Familie, die darauf achten muss, überhaupt das Geld für die Miete reinzubekommen, kann sich mit solchen Themen sowieso nicht auseinandersetzen?
Ja, das wird mir gesagt und das finde ich auch absolut berechtigt, weil es stimmt auch bis zu einem gewissen Grad. Man kann jetzt von einer Familie, die nicht genau weiß, wie sie am Monatsende noch Geld übrig haben soll, denen sagen, sie müssen jetzt alles in Bio kaufen. Deswegen, das finde ich auch absolut gerechtfertigt und deswegen ist auch meine Meinung, es muss nicht jeder alles machen. Ich finde es einfach toll, wenn Leute sich damit beschäftigen und versuchen, in ihrem Maße und in ihren Möglichkeiten etwas für die Umwelt zu tun. Und diese Familie könnte dann zum Beispiel sagen, wir kaufen kein Mineralwasser mehr, sondern wir trinken Leitungswasser und das spart nämlich Geld und es spart Plastikflaschen und unser Leitungswasser hat eine super Qualität. Diese Familie wird wahrscheinlich auch nicht große Flugreisen unternehmen und spart dadurch schon total viel CO2 ein. Die Familie hat vielleicht nur ein Auto und nicht zwei oder gar drei wie andere Familien und spart dadurch auch total viel CO2 ein. Es ist ja auch oft so, dass Menschen, die mehr Geld haben, auch größere Umweltschweine, sag ich jetzt mal, sind. Und die müssen dann im Grunde auch mehr tun. Und ich finde es auch gut, wenn solche Leute dann mit gutem Beispiel vorangehen.
Regional und saisonal zu kochen war eines Ihrer Projekte. Wovon haben Sie sich da ernährt? Über den Winter zum Beispiel?
Also wir hatten sehr, sehr viel rote Beete, sehr, sehr viel Lauch, Kartoffeln. Und es war, muss ich schon sagen, ein bisschen eintönig. Aber andererseits hat es mich dazu gezwungen, zum Beispiel aus der roten Beete mal andere Sachen zu machen. Und jetzt ist tatsächlich eines meiner Leibgerichte rote Beete-Pasta mit Zwiebeln, Knoblauch im Backofen gebraten und dann wird das püriert und dann mit den Nudeln. Das schmeckt grandios.
Es hat Sie also gezwungen, noch kreativer zu kochen.
Absolut, ja. Und das auch mal andere Sachen auszuprobieren. Ich hätte ja sonst eigentlich rote Beete, ehrlich gesagt, in der Form nie gekauft. Also so, das hätte ich einfach nicht gemacht. Wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen.
War es denn dennoch ein Genuss? Weil wenn man permanent das Gleiche isst, hängt es einem ja irgendwann auch zum Hals raus.
Ja, also wir haben schon versucht, da noch ein bisschen eben Alternativen reinzubringen, das immer mal anders zuzubereiten. Und das hat dann schon geklappt. Rote Beete kann man zum Beispiel auch super mit Feta-Käse machen.
Okay, also Sie halten weiter an dieser Regel fest, regional und saisonal zu kochen. Sie machen das auch beim Gärtnern. Inwiefern schaffen Sie da ein nachhaltiges Gärtnern?
Genau, also das Buch, was ich geschrieben hatte mit dem ein Jahr umweltfreundlich sein, das war immer in Monate aufgeteilt. Und einen Monat habe ich eben auch versucht, möglichst umweltfreundlich meinen Garten zu gestalten. Und das kann auch jeder machen, der einfach einen Balkon hat. Zum Beispiel sich ein, das nennt man Insektenbuffet anzubauen. Also Pflanzen anzubauen auf dem Balkon oder auch im Garten, die eben Insekten anziehen, die die gerne mögen, eben die bienenfreundlich sind. Und da habe ich eben drauf geachtet. Wir haben eine Kräuterspirale angelegt zum Beispiel und haben zum Beispiel auch die Terrasse verkleinert. Da haben wir einfach Steine weggenommen, weil das eben auch ein Problem ist, dass ja mittlerweile viele Leute einfach wie so einen Steingarten nur noch haben, wo Tiere überhaupt gar keinen Unterschlupf mehr finden. Also da kann man auch auf jeden Fall auf die Umwelt achten.
Man merkt, es hat Ihnen auch Spaß gemacht.
Total. Also ich muss sagen, dass ich mich halt mit vielen solchen Themen einfach vorher auch noch gar nicht beschäftigt hatte und dann eben auch festgestellt habe, dass eben viele Sachen man in seinem Leben auch relativ einfach verändern kann, die aber auch eine Auswirkung haben.
Und dennoch geht es vermutlich nicht ohne Opfer zu bringen. Wo mussten Sie denn die größten Opfer bringen?
Also zum Beispiel kaufe ich einfach sehr, sehr gerne Kleidung ein. Das war für mich auch, habe ich dann bemerkt, jahrelang immer eine Belohnung, habe ich gemerkt, dass mir das dann gut getan hat, mich mit zum Beispiel einer schönen neuen Jacke zu belohnen oder sowas. Und da musste ich mich total einschränken, weil eben auch, ich hatte eben auch eine Herausforderung, war eben auch mich umweltfreundlich zu kleiden. Und da habe ich dann zum Beispiel mir eben auferlegt, dass ich mir nicht mehr wie durchschnittlich jeder Deutsche 50 bis 70 neue Teile im Jahr zu kaufen, sondern ich habe dann gesagt, ich kaufe nur noch jeden Monat höchstens ein neues Teil, wenn ich eben was brauche. Und dann muss man eben viel genauer darüber nachdenken, was brauche ich eigentlich, wie lange werde ich das anziehen, passt das in meinen Kleiderschrank oder ist das womöglich ein Fehlkauf? Und dann merkt man ganz schnell, wenn man das nicht mehr so aus Lustkauf betätigt, sondern dass man genauer darüber nachdenkt, dass man dann vieles auch einfach gar nicht braucht und sich viel genauer dann Gedanken macht. Und das hat sich jetzt bei mir eigentlich auch so eingependelt, dass ich nicht mehr so betroffen bin von solchen Lustkäufen.
Wie gut ist Ihr Zeitmanagement?
Oh Gott, geht so. Also das Problem ist, ich bin kein Frühaufsteher. Deswegen komme ich morgens manchmal tatsächlich zu spät, weil ich immer versuche, möglichst lange zu schlafen und das alles herauszuzögern. Da bin ich also nicht so gut. Aber sobald es dann 10 Uhr ist oder ich sag mal ab 9 Uhr bin ich dann pünktlich.
Aber dann müssen Sie ein sehr disziplinierter Mensch sein, weil bei Nachrichten ist ja nichts wichtiger als die Pünktlichkeit.
Das stimmt. Also ich habe auch angefangen ja mit Radionachrichten und da geht es ja wirklich dann auch um Sekunden. Und deswegen, ich habe schon auch ein gutes Gefühl dafür, wenn mir jetzt jemand sagt, warte hier mal, das dauert noch 4 Minuten, dann kann ich wirklich ganz, ich weiß nicht, ist bei Ihnen wahrscheinlich ganz genauso, man hat irgendwie so ein sehr gutes Gefühl für Zeit und das habe ich auf jeden Fall. Und ich habe natürlich auch immer Angst gehabt, dass ich mal zu spät komme, hatte da auch Albträume vor meiner ersten Fernsehsendung, aber es ist glücklicherweise noch nie so gekommen.
Und was hat die Leidenschaft für die Nachrichten eigentlich geweckt?
Ich weiß nicht, ich wollte immer was machen, was Sinn hat. Ich hatte mal überlegt, Staatsanwältin zu werden, weil ich irgendwie so dachte, oh, man versucht irgendwie fürs Gute zu kämpfen in einem Gerichtssaal. Dann habe ich aber bemerkt, dass es nicht so der Fall ist und dass Jurastudieren auch ein ganz schön langwieriger und anstrengender Prozess ist. Dann habe ich gedacht, vielleicht werde ich Geheimagentin.
Ist auch spannend.
Ja, da habe ich gedacht, dann wäre ich am Puls, da wüsste ich genau, was los ist, auch in der Politik und so. Und da habe ich aber gehört, dass man da alle 4 Jahre umziehen muss und ich wollte lieber bei meiner Familie bleiben. Und dann habe ich gedacht, Nachrichtenredakteurin und Nachrichtensprecherin, Moderatorin ist eigentlich toll, weil man dann Menschen das nahebringen kann, was in der Welt passiert. Und weil ich mich eben auch sehr für Nachrichten interessiere und das eben toll finde, das so runterzubrechen, dass es eben auch Kinder verstehen. Aber das kann man auch bei erwachsenen Nachrichten anwenden, weil auch da gibt es ja viele Leute, die sich freuen, wenn man es nicht ganz so kompliziert macht.
Ja, wenn es einfach mal verständlich erklärt wird.
Genau.
Sie haben ja ganz unterschiedliche Rollen. Einmal die Rolle als Moderatorin, als Journalistin und auf der anderen Seite ist das, was Sie aber auch machen in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz, ja fast als Aktivistin zu verstehen. Wie halten Sie da die Gratwanderung, um auch als Journalistin wirklich neutral sein zu können?
Das ist tatsächlich schwierig, aber im Endeffekt ist es so, dass wenn ich über solche Dinge berichte, dann ist es natürlich meine journalistische Kompetenz, alle Seiten zu beleuchten. Und das finde ich auch total wichtig. Wenn es eben dann unterschiedliche Meinungen und Standpunkte in der Politik gibt, dann bilden wir die natürlich sowohl bei Logo als auch in der Hessenschau ab. Und das ist absolut selbstverständlich. Und das hat natürlich auch, es ist ja Unsinn zu glauben, dass kein Journalist eine politische Meinung hat. Und es ist nur eben dann die Kunst, diese eben nicht rausgucken zu lassen bei dem, was man tut, sondern wenn man eben einen Beitrag anfertigt, dann eben dort alle Leute zu Wort kommen zu lassen und eben auch die Kritik an zum Beispiel einem Thema, was gerade besprochen wird, auch unterzubringen.
Was steht als nächstes an? Hessenschau oder Logo?
Ich bin jetzt auf Logo-Tour, weil Logo hat ja im Moment 30. Geburtstag. Also die Kindernachrichten sind schon auch wirklich alt, haben ein paar Jahre auf dem Buckel. Und die sind im Moment auf großer Deutschland-Tour seit gestern. Und da haben jetzt meine Kollegen Tim und Linda gestern den Anfang gemacht, sind in München gestartet. Und jetzt sind wir eben 3 Wochen auf großer Tour. Und ich stoße am Donnerstag dazu. Aber ich darf noch nicht sagen, wo es ist, weil wir geben immer erst einen Tag vorher bekannt, wo wir am nächsten Tag sind.
Vielleicht können Sie dennoch schon mal verraten, was bei der Logo-Tour passiert. Was erwartet das Publikum?
Also wir haben eben gesagt, dass wir zu den Kindern mal nach Hause kommen wollen. Also wir wollen quasi unsere Zuschauer kennenlernen, dass die mal die Chance haben, dass die Logo-Moderatoren, das ganze Logo-Team zu ihnen kommt. Und da konnten die Kinder sich mit ihren Themen bewerben. Viele Kinder haben sich beworben, auch lustigerweise mit Umweltschutzthemen, weil das wirklich einfach auch was ist, was Kindern am Herzen liegt. Gestern waren wir aber zum Beispiel bei einem Fußballverein, bei Maccabi München. Und da hatten sich Kinder beworben, weil sie eben gesagt haben, wir haben einen besonderen Fußballverein, wo Menschen aus allen Religionen zusammen friedlich Fußball spielen und es ist total egal, wo du herkommst. Und da waren wir eben gestern und so haben wir eben ja insgesamt dann für 3 Wochen Kinder ausgesucht, die wir besuchen kommen und die dürfen sich bei uns in der Sendung mit ihren Projekten präsentieren.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute und alles Gute für die Logo-Tour.
Dankeschön.
Eins gehört.